Haus 1. Wir machen Podcasts. In den letzten beiden Sommerinterviews ging es zuerst darum, mal anders über Migration zu sprechen, mal anders auf Migration zu schauen. Das ist auch wichtig, weil der rechte Diskurs, nämlich Migration als Problem, sehr dominant in der Politik, in den Medien und in der ganzen Gesellschaft geworden ist. Und wir haben auch geschaut, was uns dabei helfen kann, Unsinn zu erkennen und uns eine fundierte Meinung zu bilden. Jetzt wollen wir das Ganze abschließen und nochmal ganz dezidiert hinschauen, welche rhetorischen und narrativen Methoden eigentlich die Feinde der Demokratie anwenden. Und darum haben wir uns Maria und Johannes vom Projekt Wie Rechte reden eingeladen. Die beiden beleuchten Strategien und Diskurse, die sich von rechts immer weiter in die Mitte drängen. Und genau darüber haben Holger und ich mit ihnen vor unserem Urlaub gesprochen. Herzlich willkommen. Ihr schreibt ein Newsletter, der erscheint jede Woche und in der Beschreibung sagt ihr, unser Newsletter hilft, dir rechte Argumentationsmuster zu durchschauen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, so ein Projekt zu starten?
Also bei mir kam es vor allen Dingen durch die persönliche Betroffenheit. Ich bin hier in Leipzig geboren und aufgewachsen, habe hier studiert. Als die AfD sich gegründet hat, war ich gerade 22 Jahre alt, war eigentlich ein ziemlich unpolitischer Mensch und habe mich auch nicht so sehr für die AfD interessiert. Das war damals eine Partei mit einer radikalen Forderung, aus dem Euro raus zu kommen. Aber das fanden wir, war durchaus legitim, war im Rahmen des demokratischen Spektrums, hat uns jetzt nicht weiter beschäftigt. Auch das Thema Klimakrise, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, das politisiert die Jugend derzeit. Das gab es bei mir damals noch nicht. Das ist erst sozusagen medial jetzt aufgenommen worden. Aber damals gab es sicher schon Klimakrise, aber eben noch nicht in den Medien. Und jetzt, so wo ich älter bin und schon über 30, habe ich mich immer stärker politisiert und gerade eben mit der Geburt unseres Kindes, unserer Tochter vor allen Dingen, mache ich mir natürlich Gedanken, wie wollen wir gemeinsam leben, wie soll eine Gesellschaft gestaltet sein, in der sie aufwächst. Und da habe ich auch ein bisschen in Form einer Verzweiflungstat Johannes gebeten, mit mir gemeinsam doch zusammen einen Newsletter zu schreiben und ja den Angang des Newsletters, dass wir uns eben mit rechten Narrativen beschäftigen und nicht vorrangig mit Inhalten. Das lässt sich eigentlich darauf zurückführen, dass Johannes da so eine gewisse Expertise schon mitgebracht hat.
Und dass wir dachten, es gibt schon genug Faktenchecks. Deswegen wollten wir uns jetzt nicht noch mit den Inhalten auseinandersetzen, sondern mit der Sprache ganz konkret. Genau, ich habe so eine, ja, Expertise ist ein großes Wort, aber ich habe mich in meiner Masterarbeit schon mal ein bisschen mit rechter Sprache beschäftigt. Da habe ich untersucht, wie die Kommentare unter AfD-Posts auf Facebook aussehen und was da so für Sprachbilder, Metaphern und so weiter drin steckten. Und habe da zum ersten Mal irgendwie erfahren, was rechte Sprache so ein bisschen ist, was deren Ziel ist und ja, wie verbreitet das mittlerweile auch einfach schon ist. Also wirklich, wie in der Mitte der Gesellschaft das schon angekommen ist. Und das hat mich fasziniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein bisschen tatsächlich erschreckt. Deswegen war ich da ganz offen, als Maria diesen Vorschlag mit diesem Newsletter gemacht hat, weil ich auch das mit der Sprache über die Zeit immer so ein bisschen beobachtet habe und immer viel in Kommentarspalten nachgelesen habe, dass so ein bisschen, ja, so ein bisschen Abbild öffentlicher Meinung in der digitalen Sphäre natürlich ist. Und ja, ich mir da oftmals so ein bisschen Sorgen gemacht habe, was da gerade passiert und in welche Richtung das alles so geht. Und deswegen ist dieser Newsletter, weiß ich nicht, eine Form von Selbstermächtigung, um es jetzt mal so ein bisschen größer zu hängen. Aber ich wollte mich eben auch dazu befähigen, Dinge zu erkennen, die da vielleicht in diesen Metaphern, in diesen, ja, Ausdrücken drinstecken, die von oftmals rechter Seite kommen.
Aber das ist so ein bisschen das, was wir zeigen wollen, ne? Es gibt Narrative, dahinter steckt eine Strategie und es gibt Worte, die in die Mitte der Gesellschaft getragen werden sollen, die mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen werden sollen. Und das alles sozusagen zu zeigen, anhand von verschiedenen aktuellen, mehr oder minder aktuellen Zitaten, das ist so ein bisschen das Ziel des Newsletters. Aber das ist so ein bisschen das, was wir zeigen wollen, ne? Es gibt Narrative, dahinter steckt eine Strategie und es gibt Worte, die in die Mitte der Gesellschaft getragen werden sollen, die mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen werden sollen. Und das alles sozusagen zu zeigen, anhand von verschiedenen aktuellen, mehr oder minder aktuellen Zitaten, das ist so ein bisschen das Ziel des Newsletters.
Steht das denn in Frage, dass das absichtsvoll geschieht? Also ich hatte nie den Eindruck, dass irgendjemand, der Lügenpresse schreibt, das einfach nur so daher sagt, sondern dass er ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt. Oder bin ich einfach nur in meiner politischen Denke schon ein Stück weiter?
Ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Die Frage hat mir neulich auch mein Bruder gestellt, der auch den Newsletter abonniert hat. Und er meinte, ja, aber wieso unterstellt ihr den Leuten immer, dass sie das absichtsvoll, auch böse absichtsvoll so sagen? Und dann sage ich, naja gut, es gibt bestimmt Menschen, die das nicht absichtsvoll sagen. Das sieht man dann vielleicht in Kommentarspalten. Da sieht man dann einfach, dass bestimmte Erzählweisen eben schon in der Gesellschaft da sind. Wenn die Leute eben sowas sagen, ja, wie die Afrikaner, die können sich hier gar nicht wohlfühlen in Deutschland. Die haben ja eine ganz andere Kultur als wir. Die können sich hier nie integrieren und so. Ne? Dann sind das vielleicht Leute, die das einfach irgendwie ein paar Mal jetzt gehört und gelesen haben in verschiedenen einschlägigen Zeitungen und die das dann einfach so wiedergeben und es gar nicht so hinterfragen oder gar nicht mit so einer Strategie verbinden. Wenn das aber ein Björn Höcke auf einer Bühne sagt, dann hat er sich eine clevere Idee ausgedacht, die sich Ethnopluralismus nennt und die er jetzt sozusagen ins Volk tragen will mit sehr einfacher Sprache, mit sehr einfachen Logiken und da steckt dann schon eine Strategie dahinter. Also ich würde unterscheiden zwischen Konsumenten und Produzenten dieser Sprache und hinter den einen steckt Kalkül, ja, und hinter den anderen eben nicht.
Das heißt, ihr beschäftigt euch schon auch dann intensiv, also das ist dann Teil eurer Arbeit wahrscheinlich auch geworden, mit denjenigen, die diese Sprache entwickelt haben. Also so jemand wie Björn Höcke, der da ja auch wirklich ganze Bücher zugeschrieben hat, der eine eigene Theorie und eine eigene Idee von Zukunft ja auch entwickelt hat. Damit müsst ihr euch dann ja auch intensiv beschäftigen erstmal, oder?
Genau, das ist auch tatsächlich eine komische Formulierung, aber eine gewisse faszinierende Arbeit, weil man da sehr viel bei lernt. Ich dachte am Anfang auch, das wirkt abschreckender, als es tatsächlich ist, weil viele von diesen Reden haben einen guten Fluss. Die Menschen haben oft ein gutes Charisma, also das sind gute Bühnenfiguren, sage ich mal, um das so zusammenzufassen. Und das ist sehr, sehr gut, was die sagen und das ist auch ja, stark eingeübt mittlerweile. Und deswegen, ja, wir hören uns die Reden an, wir lesen viel, was auf sozialen Netzwerken gepostet wird und natürlich, was sie in Talkshows von sich geben. Und was einem dann natürlich zuerst auffällt, ist, dass es oftmals große Unterschiede sind, dass es sozusagen für jede Bühne nochmal eine eigene Sprache gibt.
Aber du treibst dich auch viel auf rechten Plattformen rum, also sowas wie Sezession zum Beispiel, das guckst du dir ja schon auch immer an oder was bei Kompakt steht, ne? Also das gehört, glaube ich, auch mit zur Arbeit, dass man schaut, was einen Götz Kubitschek auf seiner Blog-Plattform veröffentlichen lässt oder selbst veröffentlicht, um eben so ein bisschen auch auf die Vordenker zu schauen und zu gucken, was die eigentlich schon vor Jahren propagiert haben. Also beispielsweise Remigration, natürlich keine neue Idee, sondern eigentlich schon lange irgendwie in diesen Medien irgendwie vorhanden, aber jetzt natürlich durch das Geheimtreffen von Potsdam dann nochmal in die breite Öffentlichkeit getragen.
Welche Gründe haben die denn dafür, je nach Publikum eine andere Sprache zu wählen? Weil letztendlich ist doch, was sie auf Bühnen sagen, auch wiederum im Fernsehen übertragbar oder sendbar.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube schaut, dann sind das irgendwelche Parteiveranstaltungen, dann haben die ein paar tausend, paar zehntausend Klicks. Das ist natürlich was anderes, wenn die jetzt bei Karin Mioska in der Runde sitzen. Das heißt, es ist ein anderes Publikum. Das eine ist so ein bisschen, ich sag mal, preaching to the choir, in die eigene Blase hinein kommunizieren. Das andere ist mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Und da stehen andere Ziele dahinter.
Wir hatten uns das ja auch angeschaut, beziehungsweise was wir aufschreiben im Newsletter ist ja selten von uns jetzt selbst herausgefunden und erforscht. Wir sind keine Wissenschaftler, sondern wir sind zusammentragende. Johannes ist ja gelernter Wissenschaftsjournalist, dessen Aufgabe eben darin besteht, die Arbeiten von anderen WissenschaftlerInnen zu kommunizieren. Und da gibt es natürlich auch einen Johannes Hilje zum Beispiel, einen Politologe, der eben über die TikTokisierung von Reden zum Beispiel spricht. Und hat sich Johannes eben zum Beispiel auch mal eine Rede von der Alice Weidel angeschaut, die im Bundestag hält, die aber sich sehr gut in so 60 bis 90 Sekunden Sequenzen einsortieren lässt, wo man sagen kann, okay, das lässt sich natürlich prima auf TikTok ausspielen. Die sind dann besonders schön radikal. Und das heißt, hier wird zum Beispiel gar nicht mehr für den Bundestag, fürs Plenum gesprochen. Sozusagen die Zielgruppe wird gar nicht angesprochen, sondern hier wird eigentlich eine ganz andere Zielgruppe adressiert, nämlich die Leute auf TikTok. Und ja, und wie gesagt, also es gibt einfach ganz viele kleinteilige Öffentlichkeiten. Also auf einer Bühne, bei einer Demonstration erzählten Björn Höcke auf eine ganz andere Art und Weise als in einem TV-Duell bei Welt-TV mit einem Mario Fugg zusammen, ja, wo man dann sagen muss, da kam der sogar richtig, ja, also stellenweise richtig sympathisch rüber, ne? Und man dachte sich, Mensch, also wir dachten uns, Mensch, Wolf im Schafspelz, ne? Aber das ist genau das Gefährliche auch. Maximilian Krah, wer ihn jetzt so ein bisschen verfolgt hat bei Jung und Naiv, der 6,5 Stunden dort interviewt wurde und wirklich als ein konservativer, aber sympathischer Mann rüberkam. Ich glaube, das ist die große Kunst, die sie eben auch beherrschen, auf den verschiedenen Kanälen an unterschiedliche Zielgruppen ganz unterschiedlich aufzutreten. Das ist das, was du, glaube ich, auch mit Bühnenfigur und ja eben anderen Figuren meinst.
Wir hatten so Höcke, Weidel, Krah, das sind ja alles so die ja letztendlich die Stars der extremen Rechten, der neuen Rechten. Können wir nochmal einen Schritt zurücktreten und eine Begriffsbestimmung machen? Wer sind die Rechten, die ihr meint? Weil es gibt ja auch, ne, die CDU ist auch eine rechte Partei. Die wollen das zwar nicht hören, weil es irgendwie schmuddelig, aber das sind halt die Rechten, so traditionell. Mhm.
Ja, tatsächlich wurden wir dafür auch schon angefeindet. Also angefeindet, das ist ganz, ganz sanft darauf hingewiesen, dass, wie unser Newsletter heißt, wie Rechte reden. Aber wir natürlich in einem Großteil des Newsletters auf rechtsextreme, neue rechte Narrative eingehen. Aber wir auch schon dort zum Beispiel einen Friedrich Merz gehabt haben oder einen Markus Söder, die wir halt nicht als, wo wir explizit sagen, das sind definitiv, würden wir die nicht in die rechtsextreme Ecke einsortieren. Aber das sind teilweise Steigbügelhalter für deren Narrative. Ja? Also wenn ein Friedrich Merz über die kleinen Paschas spricht oder wenn er sagt, die Ausländer oder die Menschen mit Migrationshintergrund, ich weiß nicht mehr das genaue Wording, nehmen uns die Zahnarztplätze weg, dann ist das genau so eine Art, eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, wie es vielleicht eben auch die neue Rechte tun würde. Und so sagen wir halt, mit Absicht heißt der Newsletter nicht, wie Rechtsextreme reden, sondern mit Absicht heißt der Newsletter, wie Rechte reden, weil wir glauben, dass die auch ihren Anteil daran haben, dass diese Narrative immer mehr normalisiert werden.
Es ist natürlich so, das ist ein Erfolg für die Rechtsextremen, wenn rechte Parteien, etablierte rechte Parteien in Deutschland, die Narrative übernehmen und genauso sprechen. Es ist ein Erfolg, wenn Olaf Scholz sagt, wir müssen abschieben mit mehr Wumms, wir müssen, ne, da muss mehr Druck dahinter sein. Das sind alles Erfolge, weil es ist ein Mainstreaming von diesen rechtsextremen Positionen, von diesen Narrativen, von diesen Erzählungen. Und auch wenn ich am Anfang jetzt gesagt habe, ich bin so von dieser Sprache fasziniert, diese Sprache übersetzt sich auch, obwohl diese Partei in der Opposition, beziehungsweise am Anfang ja nicht mal in der Opposition saß, mittlerweile auch in politisches Handeln, wenn man sieht, dass etablierte Parteien die Position übernehmen. Und in dem Moment muss man auch sagen, das ist sozusagen eins der Hauptargumente von rechten Parteien, die das ja dann sagen, wir übernehmen diese Narrative, um die Leute zurückzuholen, beispielsweise. Das funktioniert dadurch nicht. Weil gerade dadurch wird ja sozusagen dieses Signal gesendet, ja, ihr sozusagen setzt die Themen, aber die anderen übernehmen sie. Warum soll ich dann die anderen Parteien wählen? Weil sozusagen die Forderungen, die über die AfD oder so weiter in den Diskurs kommen, die werden dann auch in politisches Handeln übersetzt.
Wenn jetzt eine Linke, eine gemäßigte Partei, rechtes Reden übernimmt, ist es dann noch rechtes Reden?
Redest du jetzt von der BSW?
Olaf Scholz. Ja. Der rechte Flügel der SPD, gibt's ja solche Zuweisungen dann. Ja, aber man, in dem Moment, wo rechtes Reden normalisiert wird, wo rechtes Reden zur Alltagssprache wird, ist es dann noch rechtes Reden? Und falls ja, woran erkenne ich's?
Also wir sind da bestimmt gerade in so einer ziemlich schwierigen Situation. Zum einen muss man sagen, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen reinem Populismus und rechtsextrem oder rechten Populismus. Ne? Das ein Populismus sagt man sozusagen, wir haben irgendwie so ein Oben gegen Unten zum Beispiel, wo wir sagen, ja, wir kleinen Leute hier unten, wir müssen kämpfen gegen die Eliten da oben. Das ist so eine populistische Art und Weise, sich auszudrücken. Aber wir haben in der rechten Ecke auch so ein Wir gegen die. Ne? Also so, dass man halt sagen muss, wir machen zwei Gruppen auf. Wir machen aus kleinen Themen wie Veganertum oder Fleischfresser ein ganzes Kulturkampfthema. Ja, also wir machen das ganz groß, aber wir machen eben auch wirklich gesellschaftlich relevante Themen wie eben Menschen mit Migrationshintergrund gegen Menschen, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und auch deutsche Eltern haben. So, also wir machen da zwei Lager auf, ne? Sozusagen diese Gruppen, die wir gegeneinander ausspielen. Dann sind wir im rechten Populismus sozusagen. Und ob das jetzt aber, wenn immer mehr, sagen wir mal, Parteien der Mitte jetzt eigentlich rechten Populismus für sich nutzen, um da irgendwie wieder mehr WählerInnen für sich zu gewinnen, ja, dann müssen wir vielleicht überlegen, ob wir uns da neue Sprachmöglichkeiten ausdenken müssen. Ob das noch rechtes Reden ist, kann ich dir so gar nicht beantworten. Oder ob wir da nochmal in die politikwissenschaftlichen, politolinguistischen Bücher schauen müssten.
Was, wenn man, ich sag mal, vor 15 Jahren sozusagen den Diskurs beobachtet hätte und jetzt mit so einem großen Satz nach vorne gesprungen wäre in die Gegenwart, dann wäre einem das, glaube ich schon, dass einem das sehr stark auffällt sozusagen, wie sehr normalisiert und wie sehr etabliert diese Begriffe mittlerweile sind. Aber die sind eben über die Zeit eingesickert und normalisiert. Und das eben wahrscheinlich entlang des Spektrums der Parteien. Also ja, ich sag mal, normalisierte rechte Sprache ist vielleicht immer noch rechte Sprache, aber das ändert dann sozusagen nichts mehr daran.
Wenn du aber jetzt statt 15 Jahre zurückzuspringen, 35 Jahre zurückspringst, findest du diese Motive, vielleicht sind es andere Worte, aber die Motive, die findest du da ja wirklich in der Alltagssprache. Wenn ich mir überlege, was ich in der Pubertät noch für Witze gemacht habe, das würde ich mich heute noch nicht mal mehr zu denken trauen, was ich damals geredet habe.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, so ein typisches Phänomen von diesem Cultural Backlash. Also dass man sozusagen, dass diese Schritte immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück sozusagen geht. Also diese gesellschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, dass viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gerade argumentieren, dass wir gerade wieder in so einem Schritt zurück sind. Und also ich ertappe mich ja auch oft sozusagen bei diesem Gedanken, waren wir nicht eigentlich schon mal weiter? Also hatten wir das nicht eigentlich schon mal überwunden? Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, so diese Abwehrhaltung, die natürlich von Menschen, die, ich sag mal, überfordert sind oder was heißt, die herausgefordert sind, mehr herausgefordert sind als andere von diesem, ja, vielfältigen Wandel, der ja gerade stattfindet. Es geht ja nicht nur um Migration, es geht um Klima, es geht um Sprache, um Ernährung sozusagen. Also das sind alles Ausformungen einer oder von vielen großen Veränderungen, die gleichzeitig stattfinden. Dazu kommen Krisen und das führt zu einer Überforderung. Und wenn dann eine Partei daherkommt und einfache Lösungen anbietet und sei es eben Lösungen, die ja, wie du jetzt schon sagst, vor 30 Jahren vielleicht irgendwie auch mal sagbar waren, dann ist das vielleicht für viele attraktiv, weil sie irgendwie zu einem, wie es früher war, wieder zurück wollen, zu so einer alten Normalität.
Und wir haben ja schon so ein paar Argumentationsmuster oder Narrative identifizieren können, dieses Wir gegen die, also sei es jetzt die migrantische Bevölkerung oder die Ausländer oder die Veganer oder die Woken, die Gender-Leute.
Das andere.
Alles genau, was sozusagen, ja, was sich auch emotionalisieren lässt, also dass man so ein Wir gegen die aufmacht. Gibt es noch andere Narrative, andere Argumentationsmuster, die ihr in eurer Arbeit entdeckt habt, die immer wieder auftauchen und die besonders gut funktionieren für die Rechten?
Also was so Natascha Strobel zum Beispiel sagt, die ja als große Expertin für die identitäre Bewegung viel, viel Wichtiges irgendwie immer zu sagen hat und die wir auch oft zitieren, die spricht da oft von apokalyptischen Narrativen. Also das ist so ein bisschen so eine Untergangslust oder sozusagen man redet die ganze Zeit die Endzeit, den Untergang herbei. Und das hat viele, viele Ziele. Also ein Ziel davon ist beispielsweise, dass man sagt, der Status quo, der führt uns näher an den Untergang. Das sind natürlich die etablierten Parteien, wählt uns, wir können euch davor retten. Das führt so ein bisschen dazu, dass die einzige Lösung, um diesen Untergang zu stoppen, ist die AfD. Und da gibt es, das ist im Prinzip, nennt sich sowas Alleinvertretungsanspruch. Also dieses Narrativ zahlt so ein bisschen darauf ein, dass die AfD sich als einzige Partei darstellt, die Deutschland noch retten kann. Also man kann da, glaube ich, so ein bisschen auch mit diesem Begriff von Propaganda da so ein bisschen reingehen, dass man eben immer sagt, wir sind die einzige Lösung, wir sind diejenigen.
Das, der Unterschied ist vielleicht nochmal da in diesem apokalyptischen Gedanken drin, ne? Also zum Beispiel der große Austausch, ja, also dass die Bevölkerung der Deutschen absichtlich auch gesteuert durch die Regierung von durch fremdländische sozusagen oder Menschen mit Migrationshintergrund ausgetauscht wird, die durch eine höhere Geburtenrate auch eine andere, also sozusagen uns irgendwann zu uns, so habe auch Migrationshintergrund, aber sozusagen die sogenannten Bio-Deutschen irgendwann ersetzen werden und der Untergang des Abendlandes quasi bevorsteht, das ist natürlich auch so eine apokalyptische Erzählung. So, das, was mir noch einfallen würde zu deiner Frage mit den typischen Narrativen, wäre zum Beispiel auch, dass sie ein ganz eigenes Narrativ zum Thema Klima und Heimatschutz haben. Also sie haben sozusagen Heimatschutz versus Klimaschutz. Ne? Also für sie ist Heimatschutz sowas wie der Schutz der bestehenden Arten, der Schutz vor invasiven Arten, was man auch wieder auf so ein kleines Migrationsthema drehen könnte, ne? Wenn man da, böse Zungen mögen das behaupten. Und gleichzeitig ist es aber auch die Abwehr von Klimaschutz. Also die AfD stimmt gegen nahezu alle Klimaschutzmaßnahmen, die es so gibt, weil sie sagt, Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel Windräder, verschandeln unsere Natur, unsere schöne Deutsche. So, ne? Also das ist auch so ein Thema, wo man sagen kann, okay, das ist ein sehr uniker Take, den man so bei keiner anderen politischen Strömung bislang findet. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen.
Wird das irgendwann auch mal vielleicht so eine DIN A4-Seite Handreichung, woran erkenne ich, dass ein Rechter versucht, mit mir zu reden?
Ja, das wird immer wieder gefragt, so ein bisschen, und das war auch am Anfang unser Anspruch, diese Konstruktivität da auch reinzubringen. Ne? Also nicht nur das Analytische, sondern auch zu sagen, so, hey, und so antwortest du ihm oder ihr, wenn sie dir mit einem rechten Narrativ kommt. So. Aber dann haben wir
antwortet man denen überhaupt?
Ja.
Ist das eine gute Idee, mit diesen Leuten auf die Art und Weise zu reden, wie sie reden? Weil anders, die hören mir ja sonst nicht zu.
Es kommt drauf an, wo du dich befindest. Also, okay. Wem sprichst du jetzt genau? Welcher Akteur, welche Akteurin, um welche geht es? Auf welcher Bühne befindest du dich soeben? Also, stellst du jetzt die Frage, möchtest du sie einladen zu Talkshows, zu politischen Talkshows? Ist das die Frage, die du stellst?
Nee, das ist nicht die Frage, die ich stelle, sondern ich bin irgendwo, wirf mich irgendwo an einem beliebigen Ort in der Republik ab und mir sitzt jemand gegenüber, der rechts redet. Sollte ich mit dem reden? Und wenn ja, wie? Unter welchen Bedingungen? Soll ich erstmal Bedingungen formulieren, dass ich sage, was mal auf, mein Freund? Entweder wir sind uns darüber einig, dass es eine Erderwärmung gibt und dass sie menschengemacht ist, oder wir diskutieren hier gar nicht weiter. Aber dann hält der mich ja für genauso einen Ideologen wie ich ihn.
Die erste Frage ist natürlich immer, oder das erste Moment ist immer so ein bisschen zurückfragen. Ja? Also erstmal wirklich sozusagen festlegen, auf welcher Grundlage wollen wir debattieren? Ist das Grundgesetz eine Grundlage, auf die wir uns einigen können? Weil wenn nein, dann ist es wirklich, steht es wirklich außer Frage, ob wir uns miteinander unterhalten sollten. So, ne? Beim Thema menschengemachter Klimawandel, wenn wir uns nur da nicht einig sind, sage ich mal, dann kann man ja überlegen, okay, ist da eine gewisse Wissenschaftsungläubigkeit da beim Gegenüber? Woher kommt die? Ja? Welche Quellen konsumiert der oder diejenige? Sind diese Quellen glaubhaft? So ein bisschen in die Quellenkunde gehen. Warum ist die eine Quelle glaubhafter vielleicht als die andere und so ein bisschen erklären, was Journalismus bedeutet, was kein Journalismus ist. Und natürlich auch die Frage stellen, was zum Beispiel in Kommentarspalten häufiger vorkommt, zumindest unter unseren Beiträgen auch häufiger vorkommt, ist, dass die Leute einen total zuschwallen mit Dingen, die miteinander teilweise gar nicht in Verbindung stehen und man sich denkt, ja, ey, ganz ehrlich, was willst du gerade von mir? So, ne? Und da ist sozusagen entweder der Take zu sagen, okay, ich hab jetzt die Muse, ich lass mich auf dich ein und ich klappere vielleicht ein Thema nach dem anderen mit dir ab, so, ne, was natürlich in einer Endlosdiskussion enden kann. Oder ich nehme mir nur eins deiner Themen vor, nämlich das, worum es sich vielleicht auch in meinem Beitrag eigentlich gehandelt hat und nicht die 12 weiteren Themen, die du noch angebracht hast, und gehe darauf ein. Oder man sagt halt wirklich, du, tut mir leid, du schweifst hier sowas vom Thema ab, das lohnt sich nicht, in einer Kommentarspalte zu klären. So, also das hat ganz viele Facetten, das Thema miteinander sprechen, wie gesagt, wie Johannes auch schon sagt, auf welcher Bühne und so weiter, und in einem journalistischen Kontext auch nochmal, um das nochmal aufzugreifen, ist es auch nochmal was ganz anderes. Und wir haben auch ein Newsletter geschrieben mit Rechtsextremen. Da geht es wirklich um Rechtsextreme, mit Rechtsextremen reden und warum wir es lassen sollten. Und da geht es aber wirklich um die Einladung in Talkshows, weil wir da eine ziemlich klare Haltung haben, die aber auch wieder auf der Haltung anderer WissenschaftlerInnen beruht, die das schon für uns ausklamüsert haben.
Dieses Zuschwallen, dieses Abschweifen, dieses im Grunde auch sehr gerne mal ein und denselben Sachverhalt oder ein und dieselbe These 20 Mal neu formulieren, das ist ja auch Teil der Strategie des vermeintlich diskutierenden Fundamentalisten. Sollte ich mich darauf wirklich einlassen? Also ist das schlau, was du da machst?
Ach, das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die eigene Einstellung an, oder? Also ich meine, man kann ja auch, man hat ja auch in seiner Kommentarspalte eine gewisse Außenwirkung. Ja, also Leute lesen ja auch mit. Das heißt, ich finde, man kann durchaus ein-, zweimal antworten, sagen, pass mal auf, aus den und den Gründen, hier sind zwei Links, lies sie dir durch oder lass es oder wie auch immer. Ne? Also man kann da gut mal drauf eingehen. Aber wenn man dann merkt, okay, derjenige formuliert das Gleiche, nur in anderen Tonfarben, wollte ich sagen, in anderen Farben, in anderen Tonalitäten, dann kann man das vielleicht einmal konstatieren und es dann auch gut sein lassen. Ne? Also ich würde dann immer so für mich persönlich, aber das ist, glaube ich, total persönlich abhängig, würde ich einfach einen Schlusspunkt irgendwo setzen. Und ich gehe auch ehrlich gesagt nicht mit der Überzeugung rein, die Menschen wirklich zu überzeugen, sondern es geht mir eher darum, Sachen nicht ungegengeredet dastehen zu lassen.
Dass die, also wie sich zum Beispiel jetzt die Wählerschaft der AfD zusammensetzt. Also es gibt da eben einen sehr großen Anteil, die ein geschlossen rechtes Weltbild haben im Vergleich zur Gesamtgesellschaft. Und wenn man dann eben sich überlegt, dass man ja nie nur mit einer Person, zumindest im öffentlichen Raum, sich austauscht, dann ist es, glaube ich, schon so, dass sich so eine Debatte oft auch lohnt. Selbst wenn man jetzt die eine Person auf der anderen Seite nicht argumentativ erreicht, aber vielleicht erreicht man viele andere Menschen damit, wenn man auch mal irgendwie jemand zum Umdenken anregen kann.
Ihr habt die Haltung, dass man Rechtsextreme nicht in Talkshows einladen sollte. Wie begründet ihr das?
Ja, wie gesagt, die Haltung ist entstanden aus anderen Menschen, die auch diese Haltung haben und die sie auch wissenschaftlich begründet haben. So, eine Haltung, die ich eben gerne zitiere, ist auch wieder Natascha Strobel. Sie ist absolute Expertin auf diesem Gebiet. Und sie hat irgendwann mal einen Artikel geschrieben und gesagt, selbst ich kann nicht ad hoc dechiffrieren, was mir der Gegenüber sagt. Ne? Also das ist ja immer so ein Gespräch. Es wird in Talkshows häufig darauf hingewiesen, ja, das werden wir noch im Faktencheck klären. Ein Faktencheck ist aber erstens nur die eine Seite der Medaille und zweitens, wer liest sich am Ende diesen Faktencheck durch? Ich bezweifle mal, dass das so viele tun. Und das ist das Problem, was ich eben sehe. Wenn selbst eine Expertin, die in den Codes, in den Wordings, in den Wortaushöhlungen, in den Narrativen drinsteckt, sagt, im Nachhinein fallen mir oft noch Dinge auf, die man hätte nochmal benennen müssen, dann denke ich, dass jemand, der sich naturgemäßermaßen sozusagen in der einen Woche mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und in der nächsten Woche mit den Bauernprotesten beschäftigen muss, dass der oder die sich eben nicht so firm sein kann in rechtsextremen Narrativen. So, und das ist sozusagen ein Take auf die Sache. Und das Zweite, das kannst du vielleicht nochmal erklären, ist das Thema sozusagen, ist die AfD, ist die neue Rechte überhaupt interessiert an einem Diskurs? So, und kann man sie gleich behandeln mit anderen Parteien?
Nein.
Gut.
Es ist ja tatsächlich so, dass die AfD oder beziehungsweise Vertreter der neuen Rechten nicht vergleichbar sind mit anderen Parteien. Die AfD oder beziehungsweise Alice Weidel sagte einmal, wir wollen irgendwann, dass die Menschen alle AfD schauen und nicht mehr ARD. Also es geht einerseits darum, sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder die Medien, sozusagen wie wir sie kennen, umzugestalten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, in großen Teilen zumindest stark einzudampfen. Es geht darum, dass es eine Partei ist, die in Teilen gesichert rechtsextremistisch ist. Die hat kein Interesse an einem Diskurs. Es geht nicht um demokratische, weiß ich nicht, Konsensbildung, sondern es geht darum, den Diskurs kaputt zu machen. Und deswegen sind wir der Meinung, wie gesagt, nach dem, was wir auch so gelesen haben von anderen Leuten, die noch mehr Ahnung dazu haben, dass es wenig Sinn ergibt, diese Menschen in die Talkshows einzuladen, weil entweder schaffen es sie, sich dort vor der Kamera zu verharmlosen, weil sie ganz anders sprechen, als ihr Denken, ihre Ideologie ist, Oder sie schaffen es, sich danach als Opfer zu stilisieren, schaffen dadurch sozusagen nochmal diese in die eigene Gruppe hinein zu kommunizieren und zu sagen, wir sind nur Opfer von den Medien, vom Staatsfunk, von diesen, von die einzig wahre Opposition, die wir sind, klein halten wollen. Also es ist so ein bisschen eine Lose-Lose-Situation. Man kann das nicht so richtig gewinnen.
Da stellt sich mir die Frage, was ihr ja letztendlich sagt, ist, die Medien können die Rechten nicht entzaubern in solchen Situationen. Außer man, das war mal eine Idee von Holger, man schaltet vielleicht 3 Live-Faktenchecker dazu oder so, ja. Also, dass da 3 Expertinnen wie Natascha Strubbel und
Co. Ich glaube, ich habe sogar mehr gesagt, aber
ja. Währenddessen schon sitzen und dann dem der Moderatorin einflüstern, das war jetzt das, sodass man gleich während der Sendung darauf reagieren könnte. Aber das passiert ja nicht.
Gleichzeitig gibt es noch ein weiteres Problem, wenn diese Menschen da wären, die das einflüstern. Dann kommt ja überhaupt kein Dialog zustande. Also Philipp Banse und Ulf Burmeier haben auch mal in der Lage der Nation den Mario Vogt eben von der CDU in Thüringen interviewt und mussten danach so einen kleinen Recap machen oder haben danach einen kleinen Recap in ihrem Podcast gemacht und haben gesagt, hey, das und das ist eigentlich schiefgelaufen und da hätten wir ihn noch viel mehr unterbrechen müssen. Das und das war eigentlich eine Lüge, das hat gar nicht gestimmt. So, ne? Aber dann ist es halt auch wieder eine journalistische Frage, wie sehr zerrupft man ein Interview, hakt immer wieder rein, ne? Weist auf rechte Narrative hin, weist auf Lügen hin, weist auf Fehler hin und so weiter und so fort. Und wie sehr will man aber auch, dass das Gespräch mal ein bisschen fortschreitet. So, ne? Und ja, deswegen, das kann ich dann auch verstehen, dass diese Abwägung auch so schwierig ist in diesem Moment, dass es halt eben einfach keine gute Idee ist, diese Leute überhaupt einzuladen.
Also die Medien können die Rechten nicht entzaubern. Vielleicht auch, weil einfach die Zeit fehlt. Also einfach, weil, ne, da müsste man sagen, gut, wir machen das jetzt hier 4 Stunden. Und alle halbe Stunde gibt's einen Faktencheck für die letzte halbe Stunde. Und dann bringen wir das mal alles rein. Gibt's ja nicht. Ihr versucht es ja aber trotzdem, letztendlich. Also ihr versucht ja genau das. Ihr versucht ja genau dieses Dahinterblicken, dieses, ich will jetzt nicht entzaubern sagen, dass ich finde das einfach auch ein dummes Wort, aber das zu verstehen, das überhaupt erstmal zu bemerken und nicht drauf reinzufallen. Was ist eure Strategie dabei?
Wir haben noch, das größte Problem des Newsletters ist, glaube ich, dass er bislang seine Bubble nicht durchbrochen hat. Also, dass wir befinden uns in einer sehr naturgemäßermaßen journalistischen Blase, wo wir davon auch ausgehen, dass viele Menschen ein ähnliches Weltbild teilen. Das Einzige, womit wir diese Blase durchbrechen können, ist, dass wir diesen Newsletter teilweise auch auf LinkedIn oder auch ganz auf LinkedIn hosten, teilweise eben auf unserer Hosting-Plattform, aber eben auch auf LinkedIn posten, wo man eben auch mal mit anderen Menschen, mit denen man sonst nichts zu tun hat, BWL, Mittelständler, keine Ahnung, die dann eben auch darauf reagieren und so mal auch mit Menschen ins Gespräch kommt, eben in diesen Kommentarspalten, die man sonst nicht erreicht. Das liegt natürlich zum einen daran, dass dieser Newsletter noch sehr klein ist, ja, und wir Werbung brauchen, damit den mehr Menschen lesen. Zum anderen aber eben daran, dass wir uns alle eben trotzdem in unseren kleinen, feinen, heilen Welten befinden. Und deswegen muss ich die Frage ja traurigerweise irgendwie verneinen. Es gibt keine echte Strategie sozusagen, wie wir die Menschen erreichen, die wir am Ende ja eigentlich erreichen wollen, außer der Tatsache, dass wir wollen, dass der Newsletter wächst, wir so mehr MultiplikatorInnen haben, die so eben zu diesen souveränen GesprächspartnerInnen werden.
Wenn ihr das auf LinkedIn veröffentlicht, um mit den anderen ins Gespräch zu kommen, wie sind so deren Reaktionen? Lässt sich da schon was sagen? Gibt's genug, um das irgendwie einschätzen zu können?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Resonanz so ein Text erreicht. Also das reicht dann immer von, es kommt gerade nicht so gut an und es hat ein paar Likes, bis zu, es sind mehrere hundert Likes und dann eben auch zehntausende Leute, die man damit erreicht. Das sieht man dann ganz gut in den Analytics. Und dann merkt man auch sehr schnell, wenn man die eigene Blase verlassen hat. Weil dann kommen eben Menschen, die nicht nur Gegenrede machen, sondern die wirklich dann mit klassischen Narrativen um die Ecke kommen, uns persönlich angehen und sagen sozusagen, hier ist die Lügenpresse am Werk. In meiner Bio stand eine Zeit lang, dass ich sozusagen diesen Newsletter verfasst und gleichzeitig noch für ein Kommunikationsunternehmen gearbeitet habe. Und dann ging es sofort eben darum, dass ich persönlich angegriffen wurde, dass ich ja sowieso nur Spins der Wirklichkeit oder der Realität sozusagen mache, weil das ja mein Job ist offensichtlich.
Ist das ein rechtes Reden? diese Zusammenhänge zu konstruieren, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht existieren. Der arbeitet in einer Kommunikationsfirma, darum macht er bezahlte Kommunikation. Also es ist, der ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk als freier Mitarbeiter, darum ist der eine, was war ich, Merkel-Nutte.
Ja. Sympathisch.
Genau. Ja, also es gibt auf jeden Fall diesen Zusammenhang zwischen sozusagen einem höheren Verschwörungsglauben oder eher diesem dieser, ich sag mal, Offenheit gegenüber diesen Verschwörungsideologien und dass ich rechte Parteien wähle. Das gibt es sozusagen, das ist auch in der Wissenschaft so untersucht worden. Ob das eine jetzt sozusagen jetzt in jedem Einzelfall so stimmt oder ob die Motivationen ganz anders sind, das kann ich jetzt schwer sagen, vor allem jetzt auch bei den Leuten, die uns da schreiben. Aber es ist schon immer sehr auffallend sozusagen, wenn es eine gewisse Größe gibt oder erreicht, dass dann sehr viele Leute vielleicht auch mit unterschiedlichen Motivationen dann anfangen, sich dagegen zu wehren.
Es fängt immer nett an und endet irgendwie böse. Das ist immer so ein bisschen traurig, weil man ist immer so hyped und denkt, okay, jetzt wieder was für die Demokratie getan, ne? Und dann endet man so und dann endet es irgendwie damit, dass einem selber dann plötzlich Volksverhetzung vorgeworfen wird oder so. Und dann denkt man so, huch. Und dann, ich habe da immer so ein Wechselbad der Gefühle, dass ich immer denke so, okay, geil, Newsletter rausgehauen, positive Bestärkung. Dann, okay, jetzt irgendwie haben die Leute da, haten mich in den Kommentaren und denke ich mir, okay, deshalb mache ich ja den Newsletter. Ja, jetzt, ne? Kleiner Reminder an mich selbst.
Aber, dass euch Volksverhetzung vorgeworfen wird, weil ihr darüber aufklärt, wie die anderen versuchen, das Volk zu verhetzen, ist natürlich wieder einen kompletten eigenen Newsletter wert, indem er erklärt, was Volksverhetzung ist, was nicht und warum das, was ihr macht, keine sein kann.
Nee, das ist ein Newsletter darüber, wie spiegelbildliche Anschuldigung funktioniert. Das nämlich
so, oder so.
Das ist nämlich genau in dieser Theorie, über die Johannes seine Masterarbeit geschrieben hat, Gefährliche Sprache von der Susan Banish. Da geht es nämlich unter anderem auch um diese spiegelbildliche Anschuldigung, dass ich anderen immer vorwerfe, was ich eigentlich selbst auch tue. Ja.
Aber ja, du hast natürlich...
Aber du hast recht.
Genau, solche Themen. Ich hatte mal, also... Ein erster Auftrag sozusagen aus diesem Newsletter war mal eine kleine 10-teilige Serie für eine Regionalzeitung. Und da habe ich viele Leserbriefe erhalten, die, also meine Beiträge waren so ungefähr so 3000 Zeichen lang und die Antworten, die ich bekommen habe, waren so im Schnitt so 30.000 Zeichen lang. Und das ist so ein bisschen das, was du vorher sagtest, dass dann sehr viele Argumente sozusagen immer wieder wiederholt werden und in andere Kontexte gestellt werden. Das ist da einerseits passiert, aber auf der anderen...
Diskurshoheit.
Ja. Genau. Aber auf der anderen Seite ging es eben auch darum, dass sie wirklich extrem rassistische, diskriminierende, frauenfeindliche Argumentationen gegen meine Argumentation gestellt haben, sozusagen. Also es war eine totale Normalisierung auf deren Seite, dass sie so argumentieren. So. Und das ist dann schon ziemlich drastisch, auch wenn es sozusagen als Themengewinnung für den Newsletter dient. Aber das so zu sehen, wie Menschen sich dazu, also ich meine, das ist ja nicht kurz dahingeschrieben. Da nimmt sich jemand wirklich Zeit. Da gibt sich jemand wirklich Mühe. Der Ton mir gegenüber ist auch nicht aggressiv, sondern das endete fast immer mit freundlichen Grüßen. Ich hoffe, wir bleiben im Austausch oder irgendwie sowas. Also das war so ein gewisses Dialogangebot, war da auch immer mit dabei. Aber trotzdem waren sozusagen die Überzeugung von diesen Menschen, das war richtig verhärtet. Also und eben für diese Menschen eben auch komplett normal auf meine Argumente eben mit rassistischen Aussagen.
Das gibt ja, glaube ich, auch... mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff dazu nicht ein, aber es gibt auch so Studien dazu, die sagen, man informiert sich ja auch immer nur so weit über ein Thema prinzipiell, bis es ins eigene Weltbild passt. Ne? Also man recherchiert gar nicht sozusagen weiter beim Thema Klimawandel, sondern man weiß einfach nur, ja, wenn ich alleine jetzt aufhöre zu fliegen, dann macht das gar nichts aus. So, ne? Und dann... Denn da müssen die großen Firmen ran, so ich alleine kann gar nichts ausrichten oder irgendwie sowas, so und dann ist da Schluss, aber dass es vielleicht eben noch darüber hinausgeht, dass man sich eben noch weiterführende Gedanken machen könnte oder so, da so weit kommen die Menschen gar nicht. Deswegen, ich glaube, jeder neigt dazu, gern bestätigt zu hören, was er selber schon so denkt, aber mir ist jetzt noch niemand begegnet, wo ich jetzt sage, dass er oder sie sozusagen über die eigene Theorie eigentlich gar nicht genug Bescheid weiß.
Würdet ihr eigentlich empfehlen, mit Rechten, also mit Rechten in eurem Sinne, würdet ihr empfehlen, mit Rechten aktiv das Gespräch zu suchen? Also jetzt irgendwo in den Socials anzufangen, Gegenrede zu machen, wie es so schön heißt?
Ich denke, dass sowohl etablierte Parteien sich auch mehr in sozialen Netzwerken mal zeigen sollten, als auch sozusagen die Zivilgesellschaft, die sich dort ja, vermehrt mal einsetzen sollte. Weil bisher muss man ja tatsächlich sagen, es gab ja die Untersuchung, die vor einem halben Jahr hier für groß Furore gesorgt hat, dass die AfD beispielsweise auf TikTok so wahnsinnig groß ist. Mhm. Und das funktioniert ja sozusagen nur, also man kann ihnen ja nur nicht das Feld überlassen, wenn man da jetzt mal sich mal mehr reinhängt. Und ein Teil davon ist mit Sicherheit, mit ihnen direkt das Gespräch zu führen, auf die Kommentare zu antworten, aktiv auch Dialoge zu starten. Ja, meiner Meinung nach, ja.
Aber gleichzeitig weiß ich nicht, wie zielführend das ist, ne? Also erstens erfordert es natürlich absolute psychische Kraft in einem, ne? Man muss da mental schon sehr stabil sein, das ist das eine. Das zweite ist auch, wir haben jetzt gerade einen Beitrag gemacht über dieses Thema Hashtag Stolzmonat, der schon letztes Jahr auf X gelauncht wurde, so eine rechte Gegenkampagne gegen den Pride Month im Juni. Und da hat sich wieder gezeigt, wie extrem professionalisiert die neue Rechte vorgeht. Ja, also die haben dann einen SharePoint, auf dem sie dann Memes ablegen, so eine sogenannte Mimetic Warfare, wo sie dann sagen, okay, hier Leute, teilt unsere Memes, packt die in eure Kanäle und so weiter und so fort. Dann haben sie irgendwelche sogenannten Sock Puppet Accounts, alles Begriffe, die ich kürzlich neu gelernt habe, die ich jetzt verwenden muss, aber die dann eben Fake Accounts sind, die einfach nur dafür da sind, diesen Hashtag zu verbreiten. Und ja, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr durchprofessionalisiert. Und ob ein einzelner Mensch ohne eine gezielte Gegenkampagne jetzt wirklich da ist, ob, wenn ich jetzt anfange, mir ein X-Profil anzulegen mit null Followern und anfange, da Gegenrede zu starten, ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich bezweifle aber, ob es jetzt wirklich so viel bringt. Wenn man aber eine Reichweite hat, dann lohnt es sich sicher, diese auch zu nutzen, um Gegenrede zu starten. So würde ich es vielleicht für mich formulieren.
Wir hatten Höcke Krah, die CDU, über die haben wir geredet, haben wir über Olaf Scholz geredet, die AfD. Ganz am Anfang hat einer von euch beiden gesagt, meintest du jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht? Dieser Wagenknecht-Verein, redet der rechts?
Ja, da haben wir jetzt gerade ein Interview mit der Politologin Sarah Wagner geführt. Die hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, beziehungsweise erstmal als es eine Vereinigung war und auch schon davor beobachtet und geschaut, ja, wie könnte sich eine potenzielle Bündnis Sarah Wagenknecht-Partei aufstellen. Und jetzt ist es soweit gekommen. Jetzt haben sie sogar ihren ersten Arbeitsnachweis erbracht, 6,2% bei den Europawahlen aus dem Stand, 7 Monate nach Gründung. Ja, ein Wahnsinnserfolg, kann man nicht anders sagen. Und die haben wir natürlich auch gefragt, wie rechts redet eigentlich Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ihre Antwort war, dass sie durchaus populistische Tendenzen hat, beispielsweise beim Angriffskrieg auf die Ukraine, wo sie einen komplexen Sachverhalt mit einer sehr einfachen Lösung, wir müssen uns alle mal an einen Tisch setzen und quatschen, so, dann wird das schon so ungefähr begegnet. Wo sie auch eben Elitenkritik aufmacht, was du vorhin auch gesagt hast, Katrin, das sei ja sozusagen der Inbegriff vom Populismus, zu sagen, wir hier unten als Teil des Volkes wissen als Einzige, was das Volk will, und die da oben, die abgehobenen Ampelparteien, haben schon gar keine Ahnung mehr. Also sie charakterisiert das Ganze als linkskonservativ, aber sie würde das nicht in dieses typische Links-Rechts-Schema gerne eingeordnet haben, und wir halten uns an ihre wissenschaftliche Vorgabe.
Das ist ja bei euch sowieso, ihr seid ja selber Suchende, habt ihr gesagt. Also okay, jetzt Johannes, du hast schon auch eine Masterarbeit dazu geschrieben, aber welche Fragen habt ihr jetzt noch? Was werden so die nächsten Jahre, was wollt ihr noch alles schaffen? Oder welche Fragen wollt ihr noch stellen?
Ja, wir können da so einen Slogan von so einer Dating-App übernehmen. Das Ziel ist eigentlich, dass sich unser Newsletter selber abschafft. Wir haben jetzt die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg vor der Brust. Da wird das Thema nochmal sehr virulent sein. Wir haben nächstes Jahr die Bundestagswahlen. Auch da denken wir nicht, dass das Thema sich von selbst erledigt haben wird. Aber es wäre natürlich toll, wenn sich dieses Thema in irgendeiner Form erledigt haben würde und wir diesen Newsletter nicht mehr bräuchten. Also das ist eigentlich ehrlicherweise das Ziel, was aber irgendwie natürlich total verklärt irgendwie ist. Holger schüttelt den Kopf, nein.
Natürlich nicht. Ich meine, schau dir die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an. Wann ist denn hier irgendwann mal nicht rechts geredet worden? Selbst in der DDR ist rechts geredet worden. Sie haben es nur anders genannt.
Ja, aber sozusagen den Need für den Newsletter kommt natürlich auch durch den Need aus der Gesellschaft. Und der ist jetzt gerade meiner Ansicht nach so hoch wie schon lange nicht mehr. Und ja, wenn dieser Need sich verringern würde, wäre das schon schön. Welche Fragen wir noch haben? Ja, da gibt's schon noch einige. Wir möchten jetzt ein Interview führen mit einer Frau, die uns sehr genau erklären kann, wie die neue Rechte oder beziehungsweise wie Medien über den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel berichten und so auf die Narrative der neuen Rechten einzahlen. Ja, auch eine sehr interessante Sichtweise. Also da gibt's schon immer wieder so Facetten. Wir haben zum Beispiel das große Thema Tradwives noch nicht behandelt, wo viele sagen, ja, wie ist eigentlich das Frauenbild, was jetzt auch im Europawahlprogramm der AfD besprochen wurde. Das ist super konservativ. Wir haben LeserInnen, die uns schreiben, das erinnert sie an die 50er Jahre. Sie haben Angst, was ihre Töchter denken sollen, kommt aber wohl bei jungen Männern angeblich super gut an. Das sind jetzt alles Thesen, die LeserInnen da, Leserin geschrieben hat. Aber das ist zum Beispiel noch ein großer Komplex, mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt haben bislang. Also ich glaube, leider wird es immer wieder Themen geben, die auch von den Hardlinern der neuen Rechten gesetzt werden durch ihre Sprache, den wir uns abarbeiten können. Und ja.
Vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank für den Newsletter und alles, was ihr genannt habt, verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Eine Produktion von Haus 1.